Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Suhrkamp Espresso. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass Sie dabei sind. Heute haben wir natürlich wieder vier Bücher für Sie ausgewählt. Heute unter der Überschrift von Männern und Väter. Um die geht's. Es geht aber auch so ein bisschen um Großväter. Und es geht natürlich auch um die Position, die Männer und Väter mittlerweile in der Gesellschaft ausfüllen dürfen, müssen, was auch immer da kommt. Wir beginnen mit einem Buch, kommt von der mazedonischen Schriftstellerin Rumena Bujarovska und heißt Mein Mann. Frau Rüther, also in 11 Erzählungen lässt die Autorin unterschiedlichste Frauen von ihren Männern erzählen. Was für Konstellationen lernen wir denn da kennen?
Ah, da gibt es alles Mögliche. Also die Konstellationen sind so unterschiedlich wie die Frauen selbst und auch wie die Lebenssituationen, in denen die Frauen selbst sich befinden. Wir lernen zum Beispiel die Frau des Dichters kennen. Der Dichter heißt Goran, wird langsam älter, hat aber ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, auch was seine Lyrik anbelangt. Früher hatte ihr die Gedichte immer gern im Bett vorgelesen, das macht er nicht mehr. Jetzt bittet er sie manchmal, sie zu lesen. Sie sagt, sie hat keine Zeit. Er ist dann ziemlich launisch und ist auch dann nur wieder einzufangen, wenn sie dann so 2, 3 Zeilen aus seinen Gedichten zitiert, um ihn wieder so ein bisschen zu beruhigen. Das ist zum Beispiel eine Konstellation, die wir kennenlernen. Dann gibt es die Frau des Gynäkologen. Die haben sich kennengelernt auf seinem Stuhl in der Praxis, als sie sehr jung und sehr naiv war. Und er war der große, sanfte Arzt. Er heiratet sie dann schließlich, nicht zuletzt wegen ihrer makellosen Anatomie. Und das Ganze endet damit, dass sie dann irgendwie 2 Kinder haben. Sie haben sehr viele Gäste, weil der Mann gerne zeigen möchte, wie funktional die Familie ist. Und sie verbringt die meiste Zeit in der Küche. Und wenn sie einmal bei den Menschen, also bei den Gästen landet, dann sitzt sie auf einem kleinen Höckerchen, von dem sie immer behauptet, das sei sehr gemütlich, was es nicht ist.
Okay.
Und dann gibt es noch einen Botschafter, der Veränderungen hasst, was die Frau ziemlich skurril findet, weil der Beruf des Botschafters bedeutet, dass man sich permanent verändert. Sie sucht sich eine ganz eigene Veränderung in Form eines jungen Schauspielers, Manoli. Und man kann sich vorstellen, dass es dann in einer ziemlichen Eskalation enden wird.
Also sehr, sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Drei von 11. Über wen erfährt man in diesen Geschichten mehr? Mehr von den Frauen, die diese Geschichten erzählen, oder von den Männern?
Also man erfährt natürlich sehr viel von den Männern aus der Sicht der Frauen. Die erzählen immer aus so einer Ernüchterung heraus und aus so einer riesigen Wut heraus, die sich wahrscheinlich über Jahre aufgestaut hat und sie sich jetzt so Bahn bricht. Die Frauen haben keine Lust mehr auf die Maschen ihrer Männer. Sie haben die Männer bis ins Letzte irgendwie durchschaut und wollen sich irgendwie nicht mehr davon beeindrucken lassen. Mhm. Und gleichzeitig erfahren wir eben auch tatsächlich sehr viel über die Frauen. Also die sind auch nicht nur zarte, reine Geschöpfe, sondern die sind teilweise ziemlich mindestens genauso launisch und kleinlich. Und manche sind extrem eifersüchtig oder kontrollwütig. Also ich glaube, die Stärke von Rumena Bujarovska sind tatsächlich die Schwächen ihrer Protagonistinnen und Protagonisten, die sie jeweils beide aufzeigt. Also es gibt nicht nur die schlechten Männer und die guten Frauen, sondern sie gesteht sozusagen alle ihre ganz eigene Menschlichkeit zu.
Wie schafft die Autorin da unterschiedliche Farben auch in ihre Sprache zu bringen? Weil 11 Geschichten von 11 Frauen geschrieben, das muss ja auch eine schriftstellerische Herausforderung sein, die wirklich dann auch unterschiedlich umzusetzen.
Also die Geschichten sind tatsächlich, die meisten sind sehr lakonisch erzählt, sehr knapp, sehr scharfzüngig, sehr, sehr böse, bitterböse beobachtet. Und es gelingt ihr aber trotzdem, also den Frauen jeweils so eine eigene Stimme zu geben, aber trotzdem erzählen sie natürlich aus so einer Art Kanon heraus. Also das sind die Frauen ihrer Männer, die irgendwie aus eben in diesen Ehen feststecken, die nicht immer so, die eher Ehehöllen sind mittlerweile. Okay. Aber keine feurigen, sondern so lauwarme, kleinliche.
Achtung, gemeine letzte Frage. Mit welchen Gefühlen werden Frauen, die das Buch lesen, aber auch Männer, die das Buch lesen, das Buch irgendwann beenden?
Also das Buch ist sehr, sehr komisch stellenweise. Es ist sehr sarkastisch. Es ist manchmal auch nachdenklich und still. Also ich glaube, es erzählt auch nicht nur über Männer und Frauen, sondern man erfährt auch sehr viel über die Gesellschaften, in der die Nordmazedonier und Nordmazedonierinnen leben und in der auch wir immer noch leben. Aber ich glaube, ein verbindendes Gefühl, das sowohl Männer als auch Frauen bei der Lektüre haben werden, ist, dass man gebratene Leber tunlichst meiden sollte in der nächsten Zeit. Also die hat in der letzten Erzählung zum Internationalen Frauentag einen ziemlich dramatischen Auftritt.
Okay.
Und ich glaube, das wird bei manchen so ein flaues Gefühl hinterlassen.
Beim vorigen Buch, da haben wir uns ja mit den Unsicherheiten und teilweise auch mit den Fehltritten von Männern beschäftigt, also wo die Männer nicht so genau wussten, was sie wollen. Jetzt beim nächsten Buch, der Mann, von dem dort geschrieben wird, der weiß ganz genau, was er werden will, nämlich auf jeden Fall Vater. Alejandro Zambra, fast ein Vater, so heißt das Buch. Herr Lörsch, also warum will dieser junge Mann denn unbedingt Vater werden? Welchen persönlichen Mehrwert hofft er sich?
Naja, also er ist, im Grunde für ihn ist das Vatersein oder das Vatersein verbunden oder die Vision verbunden mit einer Frau, mit seiner ersten Liebe. Der Erzähler dieses Buchs, Gonzalo, ist unsterblich verliebt in Carla. Das ist eine Jugendliebe und feurig. Und er ist im Grunde, er hat es für sich entschieden, so dass das ist es, das ist die eine. Und diese Beziehung geht in die Brüche. Da sind sie 18, wie es ganz normalen Umständen geht das in die Brüche. Und dann begibt es sich so, dass es nach 9 Jahren ein Wiedersehen gibt. Und jetzt erfüllt sich Gonzalos Traum, die große Liebe. Nur hat Carla 9 Jahre ein anderes Leben geführt und hat bereits einen Sohn. Und er lebt jetzt seinen Traum der Vaterschaft, seinen Traum der großen Liebe, der immer wieder aber auch gebrochen, eingeschränkt ist dadurch, dass er eben nicht von Anfang an dabei war, dass er nicht der leibliche Vater ist. Und das ist aber gleichzeitig auch sein Ansporn. Sein Ansporn, dass eben diesen...
Er will der Richtige sein, oder?
Er will ein in seinen Taten und in seinen Gefühlen ein Richtiger sein, ja.
Wie schafft er diese Verwandlung? Weil das ist ja schon, also wirklich von Vater sein zu fast ein Vater.
Naja, das hängt auch damit zusammen mit den fürchterlichen Vaterfiguren der Generation zuvor. Also okay. Er hat eine Negativdefinition seines Vaters, der ein Rumtreiber war, der 9 Ehen geführt hat, 9 Kinder oder so. Und das will er auf gar keinen Fall. Und das gibt ihm gehörige Kraft, diesen Spalt irgendwie zu kitten, zu sagen, ein perfekter Vater zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage nach dem eigenen, der Möglichkeit dieser Verbindung und der Echtheit, das stellt sich natürlich im Hintergrund immer wieder neu. Und wird dann auch im Laufe des Romans, entzieht er sich auch und wird dann über seine Leidenschaft zur Poesie und dem Schreiben und dem im Grunde auch Hervorbringen von Welt, wird er da entfernt er sich.
Also man lernt schon bei dem jungen Mann auch so ein bisschen die Schattenseiten des Vaterseins kennen, weil ich bin Vater, ich kenne die Schattenseiten.
Nein, das ist sowieso immer bei Alejandro Zambra die Uneindeutigkeit, das Paradoxe, das ist unheimlich feinfühlig, humorvoll und es ist eben nicht eindeutig, jetzt bin ich Vater, jetzt geht's los, sondern es ist immer diese Paradoxie, Absurdität des, wenn ich das tue, bedeutet das das, aber gleichzeitig auch das. Das zeichnet diesen Roman in der schillernden Vielgestaltigkeit, Vielperspektivität aus.
Welcher Mann oder was für eine Art Mann wird beschrieben? Ist es der moderne Mann?
Ja, also es ist der postheroische Mann, glaube ich. Er sagt so, die Heldengeschichte und es ist der postnarzistische Mann. Das ist der irgendwie tatsächlich interessiert ist an Zuneigung, an Liebe, an Geben und Nehmen. Gleichzeitig aber natürlich diese Narrative von Echtheit, Heldentum und was gehört sich und was soll sein, immer noch irgendwie auch in sich trägt und mit ihnen kämpft.
Herr Lörsch, was lernen Frauen aus diesem Buch?
Was lernen Frauen aus diesem Buch? Ja, das ist im Grunde, dass das eine nicht zu haben ist ohne das andere. Also das ist einerseits eine emotionale Öffnung, eine Verwundbarkeit, ein Herzeigen auf männlicher Seite gibt, in dem auch Dinge mitschwingen, die vielleicht aus dem klassisch heteronormativen Sicht unattraktiv, unerfreulich, nervig, nicht so toll sind. Und dass das im Grunde ein Gemeinschaftsprojekt ist, dieses Heroische zu überwinden und zu einer wahren Gemeinsamkeit zu kommen.
So, und natürlich handelt auch unser drittes Buch am heutigen Tage von Männern. Es geht um einen, man kann sagen, fast übermächtigen Großvater. Es geht von einem Vater, der dann noch die Familie verlässt. Es geht um das Buch von Nora Hespers, Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich. Herr Lubczok, kurz zur Handlung. Autorin ist die Enkelin von Theo Hespers, der war Widerstandskämpfer, floh von den Nazis, wurde 1943 dann hingerichtet. Es geht auch um den Vater von ihr, der nämlich die Geschichte des Großvaters erzählt, dann allerdings irgendwann die Familie verlässt. Und was passiert dann?
Dann geht Nora Hespers sozusagen ihrer Wege. Der Vater hat sich nicht durch besonders gutes Vatertum hervorgetan. Mhm. Insofern ist das zwar ein Verlust. Natürlich, die Mutter ist geschädigt, die Familie ist irgendwie, wurde einfach fallen gelassen, über Weihnachten auch noch. Aber dann macht Nora Hespers ihre Ausbildung, wird Journalistin, arbeitet irgendwann in der Online-Redaktion des Deutschlandfunks. Mhm. Und wird dort Jahre später, wird sie von einem Kollegen drauf gestoßen, sag mal, wir haben Gemeinsamkeiten, ich habe über deinen Großvater promoviert.
Ach.
Und er fragt sie, ob sie bei einer Sendung, wo die es damals beim Deutschlandfunk Nova gab, mitmachen möchte, wo es um Erinnerungskultur geht und ob sie da über ihren Großvater bisschen was erzählen möchte. Und sie ist also ein bisschen überfahren, versucht aus dem Gedächtnis und aus dem Internet zusammenzukramen, was da eigentlich mit ihrem Großvater los war, und bekommt zum ersten Mal eine Ahnung. Also ihr Kollege Matthias von Hellfeld, Historiker, hat promoviert, sagt ihr zum ersten Mal, das ist nicht nur so eine Geschichte, die innerhalb deiner Familie passiert ist, das ist jemand, der hatte
Größe,
der hatte Einfluss. Also das war, natürlich gab es viele Widerstandskämpfer. Mhm. Es ist ein kleines Rädchen, wie es dann heißt, in einem großen System, aber er hat mit dazu beigetragen, dass dieses System eingestürzt ist.
Genau, diese Geschichten hatte ja, als Nora, ich nenne die jetzt einfach mal so, kleiner war, ihr Vater immer erzählt, dann ist er aus der Familie gegangen, die Geschichten sind in irgendeiner Weise weggebrochen. Mhm. Wie versucht denn jetzt die Autorin, diese Geschichte wieder an sich ranzuholen?
Genau, also erstmal stürzt sie sich selber in die Recherche, geht ins Bundesarchiv, hat die Verhörprotokolle von ihrem Großvater, sammelt sie zusammen, stellt aber fest, das reicht nicht. Sie muss den Originalton sozusagen wieder haben. Und das ist der Moment, wo sie ihrem Vater wieder begegnet. Er ist inzwischen schon sehr alt geworden, muss man dazu sagen.
Hatten die Kontakt zwischendurch?
Die hatten 15 Jahre überhaupt keinen Kontakt.
Okay.
15 Jahre Funkstille. Mhm. Da dockt sie wieder an und sagt, du musst mir von damals erzählen, weil ich brauche dieses Korrektiv. Jetzt hat sie auch noch die Möglichkeit, das gegenzulesen sozusagen. Das ist das eine. Also zusammen finden sie einen Weg, diese Geschichte des Großvaters zu erzählen, finden aber auch einen Weg zueinander. Und das ist ja, auch wenn es nur wenige Jahre sind, die sie dann miteinander noch verbringen, es ist sozusagen so eine Aufräumarbeit zwischen den beiden. Und sie kann ihren Vater so nehmen, wie er ist, und kann sich selber auch annehmen, wie sie ist. Und kann sich sagen, das, was mir widerfahren ist in meiner Kindheit, hat auch viel damit zu tun, dass mein Vater schwer traumatisiert war, weil er einfach eine Fluchtgeschichte hinter sich hat und das auf sein ganzes Leben ausgewirkt hat.
Dieses Buch ist ja eine Suche, kann man eigentlich sagen. Warum ist dieses Buch in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wichtig?
Das ist eine Suche, aber es ist auch eine, sozusagen, die Nora Hespers nimmt ihr Erbe ernst und sie will uns wachrütteln und sagen, für die Freiheiten, die wir heute genießen, dass wir miteinander reden können über alles Mögliche, über Bücher an einem Tisch, die wurden erkämpft und die geraten heute in Gefahr durch Netzwerke von rechts. Hm. Sie hat gelernt, dass man frühzeitig, wie ihr Großvater auch schon seit den 20er Jahren, gegen diese Tendenzen vorgehen muss.
Und natürlich haben wir auch heute, wo ja die große Überschrift Männer und Väter ist, einen Seitensprung für Sie zusammengestellt. Also ein Buch, das nicht bei Suhrkamp erschienen ist, aber sich trotzdem mit diesem Thema sehr gut auseinandersetzt. Herr Lubczok, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht J.J. Bowler, Sei kein Mann, Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, erschienen bei Hansa Blau, einem sozusagen Nachbarverlag hier in Berlin zumindest. Mhm. Der Titel ist jetzt ein bisschen reißerisch auf Deutsch. Eigentlich, der Originaltitel ist Mask Off, Masculinity Redefined. Das klingt so ein bisschen versöhnlicher. Mhm. Worum es J.J. Bowler geht, er selber stammt aus dem Kongo, ist in einem Problembezirk in London aufgewachsen, ist Schriftsteller, hatte auch mal kurz als Basketballprofi sich versucht und arbeitet heute mit Jugendlichen zusammen, die irgendwie auffällig geworden sind, und hilft denen wieder auf die Sprünge. Und er sagt hier, das Patriarchat, in dem wir leben, sorgt nicht nur dafür, dass Frauen sozusagen Nachteile bekommen. Das ist irgendwie offensichtlich und auch dagegen muss man vorgehen. Mhm. Es schadet eigentlich auch Jungs und Männern, also indem zum Beispiel die Suizidrate bei Männern extrem hoch ist, Gewaltverbrechen überwiegend von Männern begangen werden, also viele Männer im Gefängnis sitzen, psychische Krankheiten oft Männer betreffen und sie sich aber dann auch nicht die entsprechende Hilfe suchen. Jetzt nimmt er so einen relativ gut verständlichen, weil nicht zu theoretischen Parforce-Ritt durch die Problemlage und stellt am Ende so 10 Punkte auf, wie wir vielleicht aus dieser Sache rauskommen können und plädiert für viele Männlichkeiten statt dieser einen Männlichkeit, diesem einen Männlichkeitsideal oder Stereotyp, dem viele nachhängen. Und ich muss jetzt natürlich nicht alle 10 Punkte verraten, die er aufstellt, aber einer ist auf jeden Fall lesen. Lesen ist immer gut und sich vertraut machen mit den Positionen anderer Menschen.
Welch herrlicher Abschluss. Vielen Dank für den Tipp, Herr Lubczak.
Sehr gerne.
Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Mehr kann man an dieser Stelle gar nicht sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen uns, wir nicht Sie, aber irgendwie kriegen wir das hin. Bis dann. Tschüss.